Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtmission Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte.
Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Seid ihr zuversichtlich, was die Zukunft angeht? Seht ihr positiv gestimmt nach vorne, weil alles gut werden wird? Oder eher nicht? Als Christen könnten wir zuversichtlich sein. Wie Sören Kierkegaard es einmal ausdrückte, es ist einer meiner Lieblingsverse von ihm, es muss ja alles gut werden, weil Christus auferstanden ist. Die österliche Botschaft von der Überwindung des Todes als Kraftquelle für unseren Alltag. Dennoch nehme ich wahr, dass wir manchmal negativer Stimmung sind. Ich auch. Dass wir uns fürchten von dem, was da auf uns zukommt. Dass wir lieber versuchen, die Veränderungen um uns herum aufzuhalten und unser Leben wie immer weiterzuleben. Doch der eine oder andere stellt sogar fest, dass der Rückzug in die private Idylle keinen vollständigen Schutz mehr bietet. Sei es, dass sich Konflikte in die eigenen Familie hineinschleichen oder wir über die Medien davon beeinflusst werden. Welche Konflikte entstehen daheim, wenn die Studentin eine gendergerechte Sprache einfordert? Was ist, wenn der Sohn zum militanten Veganer wird und uns unser Essverhalten vorwirft oder das Enkelkind den Zorn der Nachbarn auf sich zieht, weil es sich an Straßen festklebt? Hören wir eigentlich auf zu lieben, weil sich jemand anders verhält, als wir es erwarten? In der Gesellschaft da draußen scheint es manchmal so zu sein. Familien zerbrechen und trennen sich im Streit. Gewalt gegen Menschen wird als legitimes Mittel bei manchen diskutiert. Ein Sturm, der durch unser aller Leben braust und niemanden unberührt stehen lässt. Kurz gesagt, wir leben in unruhigen Zeiten. Was ich jetzt brauche in solchen Zeiten, das ist Vertrauen auf etwas, das sich nicht ändert. Etwas, das außerhalb des Geschehens zu stehen scheint und deshalb nicht davon beeinflusst wird. Also um es klar zu sagen, ich brauche den Glauben an den guten Hirten, um zuversichtlich zu bleiben und mich eben nicht von den Aufgeregtheiten dieser Welt beeinflussen zu lassen. Darüber will ich heute mit euch nachdenken und habe dafür einen sehr bekannten Text ausgesucht. Monika hat es schon gesagt, er steht in Römer 8, die Verse 31 bis 39. Und ich lese uns den Text nach Luther 2017. Was sollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann wider uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte ihm mit ihm nicht uns alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja mehr noch der auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das ist ein sehr ermutigender Text, findet ihr nicht? Gut, bei näherem Betrachten ist er auch ein bisschen herausfordernd. Aber gehen wir einfach mal gemeinsam in drei Schritten darauf zu, um herauszufinden, welcher Trost sich hier für uns verbirgt. Erster Schritt, kein Zweifel im Leben. Zweiter Schritt, Überheblichkeit oder Liebe. Und dritter Schritt, voller Mut in die Veränderung. Erster Schritt, kein Zweifel im Leben. Beim Lesen dachte ich mir so, ach Paulus, du bist dir immer so sicher. Du weißt Bescheid und du hast wohl nie Zweifel. Ich schon. Manchmal denke ich, Gott ist so weit weg. Gerade die letzten Monate waren sehr herausfordernd für mich. Diese Tage waren geprägt in meiner Familie vom Tod. Erst meine liebe Tante aus Wuppertal, wenig später ihr Mann, den ich so gemocht habe. Menschen, die ein wichtiger Teil meiner Kindheit gewesen sind. Und dann dazwischen noch mein Patenonkel, mit dem ich eigentlich mehr geteilt habe als nur das gemeinsame Geburtsdatum. Und dann auch noch meine Schwiegermutter, deren Eigenfleisch und Blut mein tägliches Leben teilt. Kurzum, mehr Krankheit, Leid und Tod, als ich jemals in einem Jahr erlebt habe, in nur 4 Monaten. An diesen offenen Gräbern zu stehen, war und ist für mich Herausforderung. Es ist Anfrage, gibt es sie wirklich, die Hoffnung, die über dieses Leben hinausgeht? Und was ist eigentlich mit dir selbst? Du hast vielleicht noch, wenn nichts dazwischen kommt, noch so 30 Jahre, vielleicht 40. Hast du schon erreicht, was du wolltest? Was wird von dir eigentlich bleiben? Und hat sich das mit dem Glauben eigentlich gelohnt? Hast du nicht mehr verloren als gewonnen? Das sind die Fragen, die wir Zweifel nennen. Und mit diesen nagenden Fragen hat sich eine gewisse Müdigkeit und Mutlosigkeit in mein Leben geschlichen. Natürlich bestärkt von all diesen dunklen Wolken unserer Tage. Denn ja, auch wenn die Pandemie vorbei zu sein scheint, es ist nun der Krieg in der Ukraine, es ist die Inflation, es ist das Auseinanderbrechen der Gesellschaft und natürlich finsterste Bedrohung von allen der Klimawandel. Wir erleben hautnah eine Veränderung der Menschheit und der ganzen Schöpfung gleich mit. Und das steht außer Frage. Und durch unser persönliches Leid wird das alles noch viel herausfordernder. Die Frage an uns ist, wie gehen wir damit um? Setzen wir uns mit den Fragen auseinander oder halten wir lieber Augen und Ohren zu und wollen weder hören noch sehen? Wie ich in der Einleitung angedeutet habe, es gibt keinen Ort mehr, an dem uns die Fragen dieser Zeit nicht irgendwann einholen werden. Und deshalb müssen wir uns damit auseinandersetzen. Aber um das zu können, schreibt uns Paulus diese Worte auf. Worte, die von der Gewissheit reden. Worte, die uns trösten dürfen. Die uns ermutigen sollen. Aber eben nicht zerbrechen. Paulus weiß genau, was Zweifel sind. Und noch viel mehr, unser Herr Jesus Christus weiß um unseren Kleinglauben, unsere Fragen und unsere Zweifel. Und diese Fragen sind wichtig, denn nur wer Fragen stellt, kommt im Glauben weiter. Nur wer fragt, findet auch Antworten und kommt unserem Herrn näher. Von daher seht Zweifel nicht als Anfechtung oder als Bedrohung an, sondern als das, was es ist. Eine Chance, im Glauben zu wachsen. Um das zu können, dürfen wir uns Gott anvertrauen. Wir können sagen, hier Herr, hier sind sie, meine Zweifel, meine Ängste, meine Sorgen, meine Fragen. So tue ich das, so habe ich das getan. Ich habe gesagt, Herr, ich habe Angst, dass mein Leben vergebens ist, dass meine Ziele völlig verfehlt sind, dass ich nicht mehr glauben kann, dass ich es müde bin, dir zu dienen und dass ich eigentlich gar nicht mehr will. Und auf den Knien vor Gott und unter Tränen habe ich diesen Text ein weiteres Mal nur für mich gelesen. Ich bin gewiss, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur kann mich trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, meinem Herrn. Und dann erkenne ich, ich stehe vor dem offenen, aber leeren Grab meines Herrn, der auf mich zukommt und sagt, fürchte dich nicht. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Und Ostern ist ja nicht mehr irgendein Tag im Kalender, sondern der Zuspruch der Liebe Gottes an mich ganz persönlich. Es muss ja alles gut werden, weil Christus auferstanden ist. Diesen ersten Schritt zu gehen, in den Zweifel hinein, damit zu Gott zu kommen und sich von ihm neu ausrichten zu lassen, das ist für mich die wichtigste Lehre aus diesem Text. Niemand kann dich von Gott trennen, nicht einmal deine Zweifel. Und liebe Geschwister, nehmt diese Ermutigung für euch an, ganz persönlich, und lasst sie in eurem Herzen nachklingen. Der zweite Schritt ist nun eher ein Akt der nüchternen Reflexion und auch der Selbstkorrektur. Überschrieben habe ich ihn mit Überheblichkeit oder Liebe. Denn wenn wir verstehen, dass wir die Auserwählten Gottes sind, dann könnten wir auf den Gedanken kommen, dass wir besser sind als andere, weil sie nicht auserwählt sind oder so. Und machen wir uns nichts vor, die pietistisch-evangelikale Bewegung, aus der wir kommen, ist anfällig für diese Arroganz und Überheblichkeit. Stolz verweisen wir auf unsere Erkenntnis, unsere klare Botschaft und unsere Opferbereitschaft. Und natürlich, wenn wir, ich sag mal, die letzten 150 Jahre über unser Werk hinwegblicken, da gibt es vieles zu rühmen, ohne Frage. Schon allein das diakonische Werk, heute die Perle und der Stolz der evangelischen Kirche, die vielen Gemeinschaften, in denen die Botschaft von der Liebe Gottes gepredigt werden, und die theologischen Hochschulen, die Horte der Erkenntnisse sind, das sind großartige Früchte dieser Bewegung. Aber Stolz macht blind für die eigenen Fehler. Unsere Opferbereitschaft kann sich verwandeln in eine persönliche Leistungsschau, in einem Maßstab unserer Frömmigkeit, in dem wir uns und andere messen. Manche drohen daran zu zerbrechen. Andere halten sich für besser als andere, weil sie ja mehr tun, mehr geben, was auch immer. Ich erinnere mich an Aussagen, dass wir durch unsere guten Taten, unsere Dienste uns Perlen am himmlischen Diadem verdienen können. Vielleicht. Jedoch, es fällt mir immer etwas schwer zu glauben, dass wir vor dem Angesicht des ewigen Gottes, vor der Unendlichkeit in Raum und Zeit, vor der nicht schätzbaren Herrlichkeit des Herrn mit unseren Werken und unserem Glauben irgendwen beeindrucken könnten. Von daher sollten wir nochmal genau auf die Ursache schauen, die uns zu Auserwählten macht. Es ist nämlich nicht unsere Tat, es ist die Liebe Gottes zu uns und nicht unsere Leistung. Wie wir es in unserem Predigttext stehen haben, Gott ist hier, der gerecht macht. Und Christus Jesus ist hier, der für uns eintritt. Und wenn wir auf unsere klare Botschaft hinweisen und uns wünschen in diesen Tagen, dass das Wort in aller Deutlichkeit gesprochen wird, dann lasst uns bedenken, wie oft wir die Botschaft der Erlösung durch unseren Herrn in Lieblosigkeit gesprochen haben. Ganze Generationen von Menschen haben wir als Pietisten für Christus verloren, weil wir das Durchsetzen mancher Moralvorstellungen als wichtiger erachtet haben als die Zuwendung Gottes. Lassen wir uns hier von Paulus aus dem Hohelied der Liebe inspirieren. Wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen redete und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Als drittes die Erkenntnis, die wir in unseren Kreisen ja zu Recht als wichtig erachten. Ich denke, dass wir jeden Tag um den Heiligen Geist bitten sollten, damit er uns das Wort Gottes öffnet. In unserer Geschichte gab es immer wieder Erkenntnisse, die Veränderungen mit sich brachten. Und die Veränderungen haben oft zu Konflikten geführt. Und das zwischen denen, die sich eigentlich vorbildhaft lieben sollen. An ihrer Liebe soll man euch erkennen. Streit, Missgunst und die Angst vor Veränderungen haben zu vielen Trennungen und scheinbar unversöhnlichen Konflikten geführt. Wir kennen das sogar aus unserer eigenen Gemeindegeschichte. Und liebe Geschwister, der Geist des Bösen freut sich darüber, wenn die Auserwählten Gottes uneins sind. Wenn Christen und Denominationen sich gegenseitig Vorwürfe machen und in Unfrieden miteinander leben. Dabei ist es bei dem einen so, dass einzelne Erkenntnisse höher gewertet werden als andere, sei es die Taufe oder das Wirken des Geistes. Und bei den anderen geht es um die Kultur in der Gemeinde, die doch menschengemacht ist. Und nicht um die Botschaft Jesu. Viel zu oft haben wir auf das Trennende unter uns geschaut und das der Konfessionen und Gemeinden und nicht auf das, was uns verbindet. Wie betet Jesus für uns? Ich bitte aber nicht allein für sie, damit meint er seine Jünger, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Das sind wir. Dass sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Die Welt da draußen braucht uns, aber sie macht schon lange keinen Unterschied mehr zwischen Konfessionen und Glaubensrichtungen. Für die Außenstehenden sind wir alle Christen. Aber wir tun uns schwer damit, uns nicht über andere zu erheben. Ach die, die machen das so anders. Wie leicht definieren wir uns durch Abgrenzung. Gerade in diesen unruhigen Zeiten sollten wir als Christen aber viel mehr für die Einheit der Christen werben und dafür einstehen. Es ist doch unsere Aufgabe in dieser Welt, in dieser Zeit zum Guten, zum Frieden und zur Liebe, für die Liebe untereinander zu reden. Nach innen in die Kirche unseres Herrn hinein und nach außen in die Welt. Denn das ist für mich die zentrale Aufgabe der Kyriake Ekklesia, der Herausgerufenen des Herrn, der weltweiten Christenheit, besonders in diesen Zeiten. Und lass es mich ganz deutlich sagen, eine einige Kirche wird diese Welt verändern. Denn eine einige Kirche ist der Leib Jesu Christi auf Erden. Vor ein paar Monaten las ich einen Satz, der mich sehr ins Nachdenken gebracht hat, aber auch sehr ermutigt. Die beste Zeit des Christentums auf Erden ist vielleicht noch gar nicht gekommen. Mit anderen Worten, das Ende der Kirchen, wie wir sie kennen, das Erkalten der Liebe und die Säkularisierung der Gesellschaft muss nicht das Ende sein, sondern hier kann der Anfang eines erneuerten Christusglaubens in dieser Welt sein. Und auch dafür gibt es Anzeichen in unserer Zeit. Wir müssen sie nur suchen und uns von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, leiten lassen. Lassen wir uns hier noch ein letztes Mal von Paulus ermahnen. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse und hätte allen Glauben, so dass ich Berge versetzen könnte und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Wenn unser Herr spricht zu den Menschen, holt er sie stets dort ab, wo sie stehen. Und er geht mit ihnen auf einem Weg der Erkenntnis, der immer voll Liebe und Zugewandtheit ist. Und nur bei denen, die sich für besonders fromm und gut halten, da wird er ab und an zornig und hält ihnen den Spiegel vor. Das soll uns, die wir uns auch gerne für fromm und gut halten, Mahnung genug sein. Doch gehen wir nun den dritten Schritt. Wir hatten den Zweifel, der uns zur Erkenntnis führt. Wir haben uns ermahnen lassen, dass wir ohne Gott und seine Liebe nichts sind. Und nun lasst uns Ermutigung suchen. Ermutigung für den Weg, der vor uns liegt. Voller Mut in die Veränderung. Oder wie Rainer Kolb es immer so gerne formuliert, Mut gefasst und tapfer weiter. Kennt ihr The Chosen? Also die Jüngeren vermutlich eher, aber für die Älteren, das läuft bei Bibel TV samstags 20.15 Uhr, neuerdings. Es geht um das Leben der Jünger Jesu. Sie sind The Chosen, auf Deutsch die Auserwählten. In den ersten beiden Staffeln passiert eine Menge. Und die Jünger lernen jeden Tag, mit Jesus gibt's dauernd Überraschungen. Dieser Rabbi ist einfach anders. Er macht Wein aus Wasser, er heilt die Verkrüppelten, er richtet die Menschen auf und seine Reden sind voller Zumutung. In der Serie begleiten wir die Jünger dabei, wie sie damit umgehen lernen. Und ganz häufig hört man einen Satz, gewöhn dich an anders. Und tatsächlich, ist es irgendwie ein gutes Motto für unsere Zeit. Gewöhn dich an anders. Und tatsächlich, wenn wir Jesu Handeln und Reden in den Evangelien verfolgen, dann stellen wir fest, ja, er bricht mit Traditionen. Er mutet uns allen Veränderungen zu und steht doch selbst fest in der Mitte. Und wenn ich fest darauf vertraue, dass alles gut wird, dass mein Gott es gut mit mir meint, und den Menschen um mich herum, dann kann ich mich auch hervorwagen und mich den Fragen stellen, auch den schwierigen. Zum Beispiel, gibt es ein biologisch nicht bestimmbares Geschlecht bei den Menschen? Und wenn dem so ist, ist es dann nicht auch Teil der Schöpfung Gottes? Ich habe mich ein wenig damit beschäftigt und bin vor allem zu dem einen Schluss gekommen, jedweder Mensch hat einen Platz im Herzen Gottes. Und es obliegt nicht mir, darüber zu urteilen, ob das gut oder schlecht ist. Ein anderes Beispiel. Die Veränderung der Schöpfung durch den Menschen. In der Schöpfungsgeschichte, da beißt die Maus keinen Faden ab, ist sehr deutlich gemacht, dass die Schöpfung in unserer Hand liegt. Ja? Macht sie euch untertan. Zum Guten oder zum Schlechten. Heute wissen wir, Bewahrung wäre besser gewesen als Reichtum, Luxus und Bequemlichkeit. Und wenn wir als Christen Gottes Auftrag ernst nehmen wollen, dann müssen wir dafür eintreten und uns kümmern. Denn eines ist klar, Gott könnte die Lage mit einem Fingerschnipsen ändern. Aber er wird es nicht tun. Er wird es nicht tun. Es ist unsere Verantwortung und wird sie bleiben, bis er wiederkommt und eine neue Erde schafft. Ob jetzt das Festkleben an Straßen der richtige Protest dafür ist oder nicht, das ist dabei völlig unerheblich. Wichtig ist für uns festzustellen, dass wir den Planeten geschändet und nicht bewahrt haben, dass wir den jungen Menschen die Lebensgrundlage entziehen. Ich werde in 30 Jahren oder so bereits tot sein, aber andere haben dann noch Jahrzehnte vor sich. Unter einer heißen Sonne, bei chaotischem Wetter und Millionen von Menschen, die davor auf der Flucht sind. Ich kann jeden verstehen, der bei unserer Langsamkeit der Veränderung die Geduld verliert. Aber wir brauchen Mut, um uns diesen Fragen zu stellen. Weil sie auch Fragen unserer eigenen Schuld und Fragen unseres eigenen Fehlverhaltens sind. Es ist viel einfacher zu sagen, aber die anderen, sie machen doch nichts oder sie tun doch. Die müssen erst mal anfangen. Aber bei den Fragen unserer Zeit geht es nicht um die anderen. Es geht um mich, um mein Verhalten, um meine Ansichten, um meinen Luxus und meinen Besitz. Ich bin hier herausgefordert. Und das schaffe ich nicht, wenn ich nicht auf einem festen Fundament stehe. Wenn mein Haus nicht auf Fels gebaut ist, um es mit der Bergpredigt zu sagen, dann spült mich das fort. Dann habe ich Angst im Herzen und lebe Wut nach außen. Ich klammere mich an die verlockend einfachen Wahrheiten und versuche, irgendwas zu beschützen, das vielleicht schon lange nicht mehr da ist. Gott muss ich nicht beschützen. Gott beschützt mich. Und das ist der entscheidende Punkt in unserem Text. Gottes Liebe ist viel größer als alles, was mir in dieser Welt begegnet. Ich brauche keine Angst zu haben vor der Veränderung. Was auch immer die Zukunft bringt, Gott ist schon da. Nicht erst morgen, sondern schon heute, im Hier und Jetzt. Er ist es, der mich in seiner Liebe gerecht macht und von dem mich nun nichts mehr trennt. Oder wie Paulus sagt, aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Weil er uns liebt, dürfen wir gelassen sein und bleiben. Wir dürfen allen sagen, Gott liebt dich und er ist für dich da. All deine Ängste und Sorgen kannst du bei ihm abladen und darauf vertrauen, dass es gut wird. Wie sagt Jesus, ich will dich erquicken. Lassen wir uns deshalb noch mal einmal als Mutmachung, als Ermutigung auf dem Weg noch mal zusagen. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Christi, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen.